Erstes Kapitel: Verhaftung.
Ein Romananfang, sagst du, ist oft der Schlüssel zum gesamten Buch? Dann erzähl doch mal, wie beginnt der Prozess?
Wir erfahren mit dem ersten Satz, dass ein gewisser Josef K. verhaftet wurde.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Die Hauptfigur, Josef K., bewohnt ein Zimmer in einer Pension. Es ist früher Morgen. Josef K. liegt noch im Bett und wartet auf sein Frühstück. Normalerweise bringt ihm die Köchin Anna sein Frühstück aufs Zimmer. An diesem Tag kommt sie jedoch nicht. Josef K. sieht vom Bett aus, dass ihn die alte Frau, die gegenüber wohnt, mit ungewöhnlicher Neugierde beobachtet. Es ist zudem ein besonderer Tag, der 30. Geburtstag von Josef K. Aber es ist ein Wochentag. Er müsste aufstehen und zur Arbeit gehen. Dann läutet er nach der Köchin Anna. Im nächsten Moment klopft es und ein fremder Mann tritt ein.
Was will dieser Mann von Josef K.?
Er verlangt von ihm, dass er in seinem Zimmer bleiben soll. Doch K. ignoriert das und geht ins Nebenzimmer. Das ist das Wohnzimmer seiner Wirtin, der Frau Grubach. Dort sieht er einen zweiten, ihm unbekannten Mann. Beide, so erfahren wir, sind Wächter. Sie heißen Franz und Willem. Und nochmals fällt hier das Wort Verhaftung.
Sie sind ja verhaftet. Es sieht so aus, sagte K.
Weshalb wird denn Josef K. überhaupt verhaftet? Es heißt doch im ersten Satz, dass er nichts Böses getan hat.
Einen Grund für seine Verhaftung nennt man Josef K. nicht. Die Wächter schweigen dazu, weil es nicht ihr Auftrag sei, den Verhaftungsgrund zu nennen. Aber der Schuldvorwurf steht im Raum. Denn die Wächter behaupten ja, dass ihre Behörde nur dann komme, wenn jemand schuldig ist. Sie werde von Schuld angezogen. Das sei Gesetz.
Und wie reagiert Josef K.?
Er sagt, er kenne das Gesetz nicht. Worauf der eine Wächter erwidert:
Sie, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein.
Erstes Kapitel: Der Aufseher am Nachttischchen.
Plötzlich dringt ein Kommando in Josef K.s Zimmer.
Der Aufseher ruft sie.
Moment mal, ist noch eine dritte Person an der Verhaftung beteiligt?
Ja, eine Person, die Aufseher genannt wird. Diese sitzt in einem weiteren Zimmer. Es ist eigentlich das Zimmer von Fräulein Bürstner, die auch in der Pension wohnt. An diesem Morgen ist sie wahrscheinlich bereits zur Arbeit gegangen. Nun sitzt der Aufseher in ihrem Zimmer. Er macht ihr Nachttischchen zum Verhandlungstisch.
Ein Nachttischchen wird zum Verhandlungstisch?
Ja, und es wird noch bizarrer. In diesem Zimmer sind nicht nur die beiden Wächter und der Aufseher, sondern noch drei Angestellte aus der Bank, in der K. als Prokurist arbeitet.
Was wird denn nun verhandelt?
Nichts. Der Aufseher hat nur den Auftrag, Josef K. mitzuteilen, dass er verhaftet sei.
Führt man ihn nun ab?
Ganz im Gegenteil. Der Aufseher sagt ihm, dass er nur verhaftet sei. Er solle weiter ungehindert seinen Beruf erfüllen und seine gewöhnliche Lebensweise pflegen. So sieht es zunächst auch aus. Josef K. fährt gemeinsam mit den drei Bankangestellten zur Arbeit.
Hier endet dann sicher das erste Kapitel.
Noch nicht ganz. Wir erfahren noch etwas über Josef K.'s normales Leben. Er arbeitet üblicherweise bis 9 Uhr abends, geht meistens danach noch in ein Bierlokal, manchmal ist er auch zu Gast in der Villa des Bankdirektors. Und einmal in der Woche besucht er ein Mädchen, Elsa. Man kann aber auch erkennen, dass sich Josef K.'s Routine bereits an diesem Abend verändert hat. Er will nämlich nach der Arbeit sofort nach Hause.
Erstes Kapitel: Am Abend in der Pension.
Das Kapitel endet damit am selben Ort, an dem es begonnen hat, in der Pension.
Ja, am Abend geht Josef K. in das Zimmer von Frau Grubach, seiner Wirtin. Es stellt sich heraus, dass sie am Morgen gelauscht hat. Ihr kommt die ganze Sache vor wie etwas Gelehrtes, sagt sie.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass sie hier eine gewisse Ehrfurcht vor der Behörde hat. Auch flüchtet sie sich ein wenig in Unwissenheit.
Naja, vielleicht. Allerdings ist sie bei anderen Dingen gar nicht diskret. Sie redet zum Beispiel schlecht über Fräulein Bürstner und deren Lebenswandel. Sie will die Pension reinhalten, sagt die Wirtin.
Und wie reagiert Josef K. nun darauf?
Er sagt der Wirtin, dass sie ihn selbst rauswerfen müsse, wenn sie ihre Pension reinhalten wolle. An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass Josef K. Fräulein Bürstner sympathisch findet. Er geht auf sein Zimmer und wartet darauf, dass Fräulein Bürstner nach Hause kommt. Als sie endlich erscheint, bittet er um Einlass in ihr Zimmer. Dort spielt er ihr dann die Szene vom Morgen vor, und zwar ziemlich lautstark. Es stellt sich heraus, nebenan im Wohnzimmer der Frau Grubach übernachtet gerade deren Neffe. In der Konfusion nutzt K. die Gunst der Nacht und küsst Fräulein Bürstner in einem kleinen Überfall, bevor er zurück in sein Zimmer geht und einschläft.
Zweites Kapitel. Erste Untersuchung.
Josef K. erhält im Büro die telefonische Mitteilung, dass am kommenden Sonntag eine kleine Untersuchung in seiner Angelegenheit stattfinden soll. Man nennt ihm Straße und Hausnummer in einem entlegenen Vorstadtviertel.
Ist ja seltsam. Hatten denn damals Behörden sonntags offen?
Das nicht. Aber Josef K. findet es gar nicht seltsam, sondern sogar logisch. So könne er an den Werktagen ganz normal zur Arbeit gehen. Man hat ihm allerdings keine Uhrzeit genannt. Er geht aber zu 9 Uhr hin, weil das an Werktagen ein üblicher Gerichtsbeginn sei.
Was denn? Josef K. geht tatsächlich hin, obwohl ihm keine Uhrzeit mitgeteilt wurde und obwohl er nicht schuldig ist?
Ja. Und obwohl er eine andere Einladung für den Sonntagvormittag hat. Eine Einladung zu einer Segelpartie. Er macht sich auf den Weg, kommt in eine ärmliche Vorstadt und dort in ein ziemlich unübersichtliches Wohnhaus.
Was heißt denn das?
Es ist groß, hat 3 Treppenaufgänge, mindestens 5 Etagen und viele Bewohner. Josef K., der das Untersuchungszimmer sucht, muss sich seinen Weg erfragen. Es ist ihm etwas peinlich und so erfindet er einen Namen. Er sagt, er suche nach einer Person namens Tischler Lanz. Später stellt sich übrigens heraus, dass der Neffe seiner Wirtin so heißt, Lanz.
Aber er will doch eigentlich das Untersuchungszimmer finden.
Und er gibt auch beinahe auf.
Zweites Kapitel. Josef K.'s Ansprache.
Josef K. klopft nochmals an eine Tür. Er erblickt eine große Wanduhr und eine junge Frau, die ihn in ein Nebenzimmer schickt. Dieses Zimmer ist voller Leute, alles ältere Männer. Die meisten sind in alte, schwarze Feiertagsanzüge gekleidet. Sie drängen sich sogar auf einer Galerie. Einige haben ein Polster auf dem Kopf, damit sie sich nicht an der Zimmerdecke stoßen.
Das ist ja ein sehr eigenartiges Bild. Und das soll einen Untersuchungsraum darstellen?
Ja, es gibt in diesem Raum auch ein Podium. Dort sitzt ein kleiner, dicker Mann, wieder einmal hinter einem kleinen Tischchen. Er kritisiert sofort Josef K., er sei zu spät erschienen.
Wie bitte? Eine Uhrzeit stand doch gar nicht fest.
Der kleine, dicke Untersuchungsrichter sagt gnädig, dass er K. trotzdem noch verhören wolle. Stattdessen redet aber Josef K., und zwar ausführlich.
Worüber denn?
K. sagt, aus Mitleid würde er einen Augenblick anerkennen, dass es ein Verfahren gegen ihn gäbe. Und nach seiner Rede schnappt er sich das Heftchen des Untersuchungsrichters, ein abgegriffenes, speckiges und eng beschriebenes Heft, und verkündet, dass er selbst seinen Fall überhaupt nicht wichtig nähme. Sein Fall sei
das Zeichen eines Verfahrens, wie es gegen viele geübt wird. Für diese stehe ich hier ein.
Aha, Josef K. wehrt sich endlich.
Es sieht so aus, denn er fordert die öffentliche Besprechung eines öffentlichen Missstandes und erzählt der Versammlung von seiner Verhaftung. Unter anderem beklagt er das Verhalten der Wächter, die ihn um seine Wäsche und Kleidung betrügen wollten. Und er spricht die Vermutung aus, dass man ihn aus folgenden Gründen verhaftet habe: um sein öffentliches Ansehen zu schädigen, um seine Stellung in der Bank zu erschüttern und um ihn zu entwürdigen.
Aber das hat ja bislang nicht geklappt.
Das behauptet jedenfalls K. Und er redet sich langsam in Rage. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch und verkündet, dass hinter allem eine große Organisation stecken müsse. Aus bestechlichen Wächtern, Aufsehern, Untersuchungsrichtern sowie einer Richterschaft hohen und höchsten Grades, die zahllose Hilfskräfte unterhalte.
Josef K. wird hier gewissermaßen zum Ankläger.
In diesem Moment ja. Er richtet sich an die Leute im Saal und fragt, worin der Sinn einer solchen Organisation überhaupt bestehe. Die Antwort gibt er selbst. Der Sinn bestehe darin, unschuldige Personen zu verhaften und ergebnislose Verfahren einzuleiten.
Wie reagieren denn die Versammelten?
Unterschiedlich. Er hört ein Bravo, dann glaubt er, dass es zwei Parteien an Leuten gibt. Aber schließlich wird er unterbrochen. Und da bemerkt er, dass alle Leute Abzeichen tragen, die er zunächst unter den Bärten nicht gesehen hatte. Das ärgert ihn so, dass er alle als korrupte Bande und Schnüffler beschimpft.
Kommt es jetzt zum Tumult?
Nein. Aber K. ist mit seiner Ansprache am Ende und drängt sich zum Ausgang durch. Der Untersuchungsrichter ruft ihm noch hinterher, dass es besser gewesen wäre, wenn er sich hätte verhören lassen. Da lacht K. ihn aus.
»Ihr Lumpen«, rief er, »ich schenke euch alle Verhöre«, öffnete die Tür und eilte die Treppe hinunter.
Drittes Kapitel. Im leeren Sitzungssaal.
In den nächsten Wochen wartet Josef K. darauf, dass man ihn anruft. Er kann nicht glauben, dass man seinen Verzicht auf Verhöre wörtlich genommen hat. Als kein Anruf kommt, macht er sich an einem Sonntag wieder in die Vorstadt auf.
Ohne dass man ihn vorgeladen hat? Und gegen seine eigene Erklärung, dass ihm die Verhöre gestohlen bleiben können?
Tja, trotzdem geht er wieder in dieses Haus. Zunächst scheint das alles völlig sinnlos zu sein, denn an diesem Sonntag findet keine Sitzung statt. Das Zimmer ist leer. Die Frau des Gerichtsdieners erzählt Josef K., dass die Sitzungen immer in ihrer Wohnung stattfinden. Der Gerichtsdiener muss dazu sein Wohnzimmer ausräumen.
Drittes Kapitel: Der Student als Zuträger.
Josef K. bittet die Frau des Gerichtsdieners, ihm die Bücher zu zeigen, die noch auf dem Tisch des Untersuchungsrichters liegen. Und was erblickt er? Ein unanständiges Bild im ersten Buch. Das andere hat den Titel »Die Plagen, welche Grete von ihrem Manne Hans zu erleiden hat«.
Hier geht's also um die Moral des Richters.
Um Unmoral. Darüber erfahren wir Weiteres. Die Frau ist nämlich mit dem Studenten liiert und auch der Untersuchungsrichter hat Interesse an ihr. Gerade hat er den Studenten ausgeschickt, um sich die Frau bringen zu lassen.
Bringen zu lassen? Was heißt das denn?
Wortwörtlich. Der Student hebt die Frau auf einen Arm und sie sagt zu K.:
Es hilft nichts. Der Untersuchungsrichter lässt mich holen.
Aber hat sie nicht ein Verhältnis mit dem Studenten?
Ja, auch. Und der Student will Karriere machen, deshalb gehorcht er dem Untersuchungsrichter.
Aber wollte K. der Frau nicht helfen?
Doch, aber das gelingt ihm ja nicht. Es ist für ihn eine erste zweifellose Niederlage. Als der Student mit der Frau auf dem Arm eine Treppe in Richtung Dachboden hochsteigt, glaubt K., dass man ihn betrügt. Er hält es für unmöglich, dass der Untersuchungsrichter auf dem Dachboden haust. Aber plötzlich entdeckt er einen Zettel neben der Treppe, auf dem steht »Aufgang zu den Gerichtskanzleien«.
Geht er hoch?
Ja, und zwar mit dem Gerichtsdiener.
Der Mann, in dessen Wohnzimmer die Untersuchungen stattfinden und dessen Frau vom Studenten weggetragen wurde.
Ja, und dieser klagt über seine Lage. Und er erzählt K., dass er davon träume, jemand würde den Studenten verprügeln. Er selbst ist zu schwach, aber Josef K. traut er es zu. K. meint dazu, dass die Gerichtsbeamten allesamt Prügel verdient hätten.
Kommt es jetzt oben in den Kanzleien zum Tumult?
Nein, die Rebellion ist nur ein Gedankenspiel. Dann gehen beide nach oben, weil Josef K. große Lust hat, dass der Gerichtsdiener ihm die Kanzleien zeigt.
Ist das nicht ein wenig gefährlich?
Möglich. Aber der Gerichtsdiener erklärt, dass sich auf dem Boden niemand um Josef K. kümmern werde.
Drittes Kapitel: Die Kanzleien auf dem Dachboden.
Was ist das für ein Dachboden?
Ein ganz gewöhnlicher Dachboden, mit Holzverschlägen, dunkel und stickig. Auf dem Gang stehen Holzbänke, auf denen die Angeklagten warten. Josef K. spricht einen von ihnen an und der Mann erzählt, dass er einen Beweisantrag in seiner Angelegenheit gestellt habe und nun auf Erledigung warte. Das empfindet K. als Unterwerfung. Es reizt ihn, den Mann am Arm zu packen und der Mann beginnt zu schreien.
Kümmert sich immer noch niemand um Josef K.?
Nur der Gerichtsdiener. Er läuft allerdings permanent hinter Josef K. her. Diesem ist das lästig.
Es konnte wenigstens an diesem Ort den Anschein haben, als ob er verhaftet vorgeführt werde.
Und so will K. den Dachboden verlassen und bittet den Gerichtsdiener, ihm den Ausgang zu zeigen. Als er sich weigert, geht eine der Holztüren auf. Josef K. sieht ein Mädchen, dahinter einen Mann. Er ist Auskunftgeber. Josef K. wird aber schließlich übel. Er ist wie seekrank. Das Mädchen und der Mann bringen ihn auf den Gang. Dort soll sich Josef K. neben den Angeklagten setzen. Denselben, den er zuvor am Arm gepackt hatte. K. weigert sich. Erst hinter der Ausgangstür kehren alle seine Kräfte mit einem Mal zurück. Seine Begleiter aus den Kanzleien dagegen vertragen die frische Luft schlecht. Nun beschließt Josef K., sonntags etwas Besseres zu unternehmen.
Jedenfalls aber wollte er, darin konnte er sich selbst beraten, alle künftigen Sonntagvormittage besser als diesen verwenden.
Viertes Kapitel: In der Pension, Fräulein Montag.
Erfährt man, wie Josef K. künftig die Sonntagvormittage verbringt?
Ja. An einem Sonntag, Frau Grubach hat ihm gerade das Frühstück gebracht, ist es in der Pension ziemlich laut. Jemand zieht von einem Zimmer in ein anderes. Dabei handelt es sich um Fräulein Montag, die zu Fräulein Bürstner ins Zimmer zieht.
Das interessiert Josef K. natürlich sehr, da er doch die ganze Zeit schon gehofft hat, Fräulein Bürstner zu treffen, um mit ihr reden zu können. Allerdings vergeblich.
Nun schaltet sich Fräulein Montag ein. Sie schickt ein Dienstmädchen zu Herrn K. und bittet diesen zu einem Gespräch ins Speisezimmer. Dort richtet sie ihm aus, dass Fräulein Bürstner nicht mit Josef K. reden möchte.
Das ist ja nun nichts Neues für K.
Stimmt. Aber jetzt scheint es ihm, als amüsierte sich Fräulein Montag darüber. Auch der Neffe der Wirtin, Hauptmann Lanz, taucht wieder auf. Er ist offenbar ein Vertrauter des Fräulein Montag, die er mit einem Handkuss begrüßt. Die Szene endet damit, dass K. nochmals versucht, mit Fräulein Bürstner zu reden. Er klopft an ihre Tür, öffnet sie dann, sie ist jedoch nicht da.